Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus den Schweizer Bergen, sonnenbeglänzt, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 10. Juli 2023. Und der leuchtende Zauberhase im Hintergrund erinnert uns daran, dass das Leben immer auch eine absurde Note hat. Ich habe das in der schweizerischen Sendung bereits ausgeführt. Ja, immer auch ein Moment des Irrationalen, ein Moment des Unfassbaren, eben ein Moment des Absurden ist im Leben zu akzeptieren und damit verbunden natürlich die Mahnung, dass wir unsere eigenen Verstandes- und Geistestätigkeiten nie überschätzen dürfen. Ich komme dann gleich darauf anhand von Tolstoi, Krieg und Frieden, dieses monumentale Werk, das uns zu fühlen lernt, aber eben auch zu denken. Hochinteressant, wie Tolstoi die damaligen geschichtlichen Vorgänge analysiert in der Tiefe. Und ich meine, dass wir mit Tolstoi auch das Schlamassel und das Chaos der Gegenwart besser einzuordnen, in der Lage sind, dazu gleich. Zunächst noch ein paar Worte zu den Schweizer Bergen. Nichts gegen die österreichischen, die italienischen und die deutschen Berge, aber ich kenne die Schweizer Berge etwas besser und ich kann Ihnen die Schweizer Berge einfach nur empfehlen. Ich habe schon Sendungen gemacht aus Klosters, aus Davos, Berner Oberland etwas weniger, weil das für uns Zürcher weit entlegen ist. Doch aus Gstaad habe ich auch schon gesendet. Ebenfalls eine ganz majestätische Umgebung, die die Weltliteratur inspiriert hat. Denken wir an Tolkien, Herr der Ringe, ist im Berner Oberland durchaus ja, angeregt und auch bildlich inspiriert worden. Wir waren am Wochenende im Oberengadin in der Nähe von St. Moritz. Und diese Pracht des Hochtals, das Ausladende, das dem Süden zugewandte, sonnendurchflutete, allerdings auch etwas bewölkte, wunderbar. Die Wanderwege sind geradezu philosophisch, kontemplativ, fantastisch. Ich habe da auch zum Teil Tolstoi als Hörbuch mir zu Gemüte geführt. Gleichzeitig diese umwerfende, majestätische Grandezza der Berglandschaft und der Gletscher, die nach wie vor zu sehen sind. Die Abendtemperaturen angenehm in den Städten, drückt ja jetzt bereits etwas die Sommerhitze. Und in Zürich hatten wir das große Zürichfest mit 2 Millionen Gästen. Eine Völkerwanderung hat da stattgefunden. Und da war ich ganz froh, dass ich da in den Bergen etwas eine Fluchtbewegung unternehmen konnte, eine Zuflucht finden konnte und auch eine Reihe von Freunden traf. Unter anderem am Jazzfestival St. Moritz, großartig, was da der Gemeindepräsident Christian Jenny aufgebaut hat, über doch jetzt über 10 Jahre, fester Bestandteil des Sommerprogramms in den Bergen St. Moritz. Wir haben die dänische Jazzsängerin Cecilia Nörby gesehen mit einer Frauenband, ein feministisches Statement, aber ich als Feminismus-Skeptiker muss sagen, der Feminismus hat sich hier nicht sachwidrig gegen den Jazz gestellt. Die Band war ganz hervorragend und Frau Nörby ist, die ich nicht kannte, ist wirklich fantastisch, eine großartige Musikerin, auch als Opernsängerin ausgebildet. Tags darauf dann Manhattan Transfer, die amerikanische A Cappella-Band auf Abschiedstournee. Wenn Sie die Gelegenheit haben, mal ins Engadin zu kommen, jetzt im Sommer, noch läuft das Jazzfestival auf Hochtouren, großartig und sehr sympathisch, en famille geradezu angerichtet. Kein Protzanlass, im Gegenteil, das ist qualifizierten Intimität. Doch nun zu Tolstoi, bevor wir uns in die Nachrichten hineinversetzen. Tolstoi, ich bin hier am Schluss des Buches, da in den letzten Zügen, und ich bin, je länger die Lektüre andauert, desto begeisterter. Und in diesem 13. Teil auf Seite 1340 meiner Ausgabe bringt Tolstoi ein paar ganz fundamentale Gedanken, die wir uns zu Herzen nehmen sollten, meines Erachtens. Ich zitiere: Der menschliche Verstand vermag den Zusammenhang der Ursachen aller Erscheinungen nicht zu begreifen. Aber der Trieb, diese Ursachen zu erforschen, schlummert in des Menschen Seele. Und da er in die vielen kunstvoll verworrenen Grundbedingungen aller Erscheinungen nicht eindringen kann, von denen jede einzelne als Ursache gelten könnte, greift er nach der ersten besten, die ihm am verständlichsten ist und am nächsten liegt und behauptet, das ist die Ursache. Bei geschichtlichen Ereignissen, wo die Kämpfe der Menschen untereinander den Gegenstand der Beobachtung bilden, ist das, worauf der Mensch zuerst verfällt und was ihm am nächsten liegt, der Wille Gottes oder der Wille der Götter und dann die Willensäußerungen aller der Personen, die auf dem sichtbarsten Platz bei den Ereignissen stehen, der Helden der Weltgeschichte. Aber man braucht nur in das Wesen jedes geschichtlichen Ereignisses einzudringen, das heißt in die Tätigkeit der gesamten Masse der Menschen, die an den betreffenden Ereignissen teilgenommen haben, um überzeugt zu sein, dass der Wille eines Helden der Weltgeschichte nicht etwa die Handlungen der Massen lenkt, sondern ständig selber von ihnen geleitet wird. Also Napoleon, Kutuzov und all diese großen Namen der Geschichte in Krieg und Frieden, das sind nicht die Regisseure des Weltgeschehens, die die Geschichtsschreibung und der menschliche Verstand aus ihnen macht, eben deshalb, weil er die Gesamtheit aller Ursachen nicht überblicken kann, sondern das sind die Gelenkten, die Gesteuerten, die Getriebenen der Leidenschaften der Volksmassen. Und dieser Gedanke scheint mir wichtig zu sein, wenn wir auch heute versuchen, uns ein Bild, ein Urteil zu bilden von den Vorgängen in und um die Ukraine. Der platte Menschenverstand sagt uns, es gibt einen Aggressor, es gibt einen Schuldigen und wenn wir den fertig machen, bricht das Paradies auf Erden aus. Da würde Tolstoi warnen, er sagt, nein, diese Helden oder Antihelden der Geschichte, die sind Ausdruck größerer Kräfte, Symptome von Ursachen, die größer sind als der Einzelne. Und der Einzelne kann nicht einfach frei verfügen über diese Volksbewegungen, über diese Massenleidenschaften und Massenbewegungen. Einzelne Führer können das vielleicht etwas mehr, weil sie mehr Macht haben, aber sie müssen auch Rücksicht nehmen, denn wenn sie sich mit ihren Entscheidungen zu weit davon entfernen, von dem, was eben ihre Untergebenen, Untertanen, was auch immer ihre Bürger wollen, ja, dann werden sie von diesen auch wieder abgesetzt und gestürzt. Das heißt also, auch der Diktator ist nicht völlig losgelöst, sondern muss versuchen, irgendwo im Einklang mit den Volksmassen zu handeln. Sonst ergeht es ihm schrecklich, wie man immer wieder gesehen hat in der Geschichte. Das heißt nicht, dass Einzelpolitiker und Einzelführungspersonen nicht großen Schaden anrichten können durch Fehlentscheide und dass wir alles daran setzen sollten, dass wir unser Schicksal nicht in die Hände einer Regierung oder einer Person gar legen. Aber dieses Verständnis, eben geschichtliche Vorgänge auf eine Person, auf eine Entscheidung zu reduzieren, die ist falsch gemäß Tolstoi und ich neige dazu, ihm Recht zu geben. Tolstoi schreibt dann, dass ein historisches Ereignis erst dann richtig verstanden werden kann, wenn man sich vom Gedanken verabschiedet, dass ein Einzelwille ausschlaggebend ist. Dann ist man sozusagen bereit zu verstehen, dass es eben Gesetze gibt. Er nennt planetarische Gesetze, er macht hier den Vergleich mit der Naturwissenschaft. Und diese Gesetze, die sehr schwierig zu erfassen sind, die lenken das Geschehen, die Massenleidenschaften, die Massenbewegungen. Ich zitiere noch einmal den großen russischen Schriftsteller. Für ein historisches Ereignis gibt es keine Ursache und kann es keine geben, außer der einzigen Ursache aller Ursachen. Aber es gibt Gesetze, die die Ereignisse lenken. Zum Teil sind sie uns unbekannt, zum Teil können wir sie fühlen. Ein Erkennen dieser Gesetze ist aber erst dann möglich, wenn wir uns abgewöhnt haben, die Ursache geschichtlicher Ereignisse im Willen eines einzelnen Menschen zu suchen, ebenso wie das Erkennen der Planetenbewegungen erst dann möglich wurde, als sich die Menschen von der Vorstellung losgemacht hatten, dass die Erde feststehe und das Universum um sie kreise. Große Weisheiten, tiefe Wahrheiten von Tolstoi. Und er mahnt auch, dass eben der Verstand etwas sehr Beschränktes ist und der Verstand sich aber einbildet, unbeschränkt und umfassend zu sein. Und hieraus resultieren viele Irrtümer. Sehr eng verwandt mit diesen Passagen, auch in unmittelbarer Nähe im Buchablauf, ist übrigens auch ein Teil, wo sich Tolstoi über das Wesen der Liebe Gedanken macht. Ich habe das in der schweizerischen Ausgabe etwas vertieft, ausgehend von einem Schiller-Zitat, das den Hass als eine der ganz zerstörerischen Leidenschaften beschreibt und hier den Aufruf formuliert, man möge sich vom Hass lösen. Die Liebe, schreibt Tolstoi, ist das Leben. Und die Liebe ist auch die Grundbedingung dafür, dass wir überhaupt etwas erkennen, etwas verstehen können. Die Liebe ist das Fundament der Neugier. Und die Liebe muss auch die Grundlage von allem menschlichen Handeln sein. Auch unserer Arbeit, unserer Liebe zum Gegenstand, zu dem, was wir machen dürfen, zu unserem Auftrag, zu den Leuten, für die wir arbeiten dürfen. Natürlich ist auch Weltwoche Daily so gesehen eine Sendung der Liebe. Ohne die Leidenschaft, ohne die Zuneigung zum Stoff, zu Ihnen, zum Thema, zum Versuch, sich immer wieder bewusst zu machen, wo wir stehen, was wir sind und was wir wissen und was wir nicht wissen können. Ohne Liebe bleibt das alles verborgen und wir müssen alles daran setzen, dass nicht der Hass regiert. So, jetzt aber zu den Nachrichten. Kühe schlachten fürs Klima. In Irland werden ernsthaft solche Szenarien erwogen. Ich würde davor abraten. Im Engadin in den Bergen sehen Sie Baumstrünke, die aus unvordenklicher Zeit aus den Gletschern aufgetaucht sind und die uns deutlich machen, dass hier in den Bergen einmal auf viel größerer Höhe Bäume gewachsen sind, dass die Baumgrenze einmal viel höher gewesen sein muss, dass es gigantische klimatische Veränderungen gegeben hat, ohne Auto, ohne Mensch. Das heißt nicht, dass der Mensch vielleicht auch einen Einfluss auf diese Entwicklungen hat, aber ich bleibe mit Tolstoi einfach skeptisch. Ich misstraue diesen Großtheorien, diesen Versuch, sozusagen das planetarische Klimasystem zu überblicken und zu verstehen und auf Einzelursachen herunterzubrechen. Meine Intuition sagt mir, das Wahre ist das Ganze. Und die Versuchung, aus diesem Klima und aus dieser Temperatur ein politisches Geschäftsmodell zu machen, auch ein finanzielles Geschäftsmodell, die ist viel zu groß. Und noch ein anderer wichtiger Punkt. Ich wäre überzeugter, dass die Resultate der Klimadiskussion verlässlicher und besser wären, wenn die Diskussion darüber überhaupt stattfände. Aber die Diskussion findet ja nicht statt. Stattdessen haben wir eben diesen hasserfüllten Diffamierungsdiskurs, der all die Meinungen rausschneidet und ausblendet und guillotiniert, die man nicht hören will. Und die Absender dieser Äußerungen werden eben nicht mit Verständnis und Respekt behandelt, sondern mit Verachtung und offener Feindseligkeit. Und solange man so einseitig diskutiert, können auch die Resultate solcher Diskussionen, in Anführungszeichen, die können nicht überzeugen. Das Gleiche haben wir gesehen bei Corona. Allzu einseitig, einseitige Entscheidungen. Und jetzt merken wir, dass viele der Wahrheiten, die wir für unumstößlich gehalten haben, also nicht wir hier bei Weltwoche Daily, aber viele andere, dass diese Wahrheiten sich auflösen. Und genau die gleiche Gefahr, fast noch etwas stärker und schlimmer, sehen wir jetzt beim Ukraine-Krieg, wo alles eben diesen Denkfehler zu machen scheint, wovor Tolstoi warnt, dass man alles auf eine Ursache, auf Putin zurückzuführen trachtet, weil das natürlich eben sozusagen das Naheliegendste ist. Nicht falsch, gänzlich falsch. Natürlich hat Putin seinen Anteil an diesem fürchterlichen Geschehen, aber eben nicht nur Putin allein, sondern auch Zelensky, die Amerikaner, wir sitzen alle in der gleichen Soße. Und Zelensky, übrigens ganz interessant, der schweizerische Nachrichtendienst ist besorgt über die Demokratie in der Ukraine und das Verhalten des Präsidenten, hat die NZZ am Sonntag, die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag gemeldet. Die Schweiz steht hinter der von Russland angegriffenen Ukraine. Ja, leider steht sie hinter dieser einen Macht, aus meiner Sicht, neutralitätswidrig. Wie weit aber diese Unterstützung gehen soll, darüber ist man sich beim Bund noch immer uneins. Manche Experten bewerten die Vorgänge in Kiew durchaus kritisch. So kommt der Nachrichtendienst des Bundes zum Schluss, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Vorfeld der Präsidentschaftswahl vom kommenden Jahr versuche, die Konkurrenz politisch auszuschalten. Er lege dabei autoritäre Züge an den Tag. Dies geht aus einem vertraulichen Bericht hervor, der dieser Zeitung vorliegt, schreibt Simon Marti. Also, Selenskyj, der Undemokrat, der allerdings zum säkularen Heiligen hochgehubert wird von unseren Medien. Für mich ist er ein Kryptofaschist, weil er es duldet, dass faschistische Kriegsverbrecher verherrlicht werden in der Ukraine, weil er diesen rechtsextremen Kräften, diesen Ultranationalisten viel zu wenig Widerstand geleistet hat und weil er als Präsident etwas nicht gemacht hat, aus der Distanz beurteilt, was ich für notwendig erachte, nämlich den Ausgleich und den Kompromiss zu suchen mit dem Nachbarn. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es unmöglich gewesen sein soll, auf diesem Weg weiterzugehen, zumal der Westen ja dokumentiert hat, dass er selber mit den Russen unehrlich geschäftet hat, Stichwort die Minsker Abkommen. Also hier auch wieder alles schwarz-weiß zu sehen, ist falsch. Man muss auch Selenskyj kritisch sehen. Ich sage nicht, dass Selenskyj in jeder Hinsicht ein Schwerverbrecher und ein Superhalunke wäre. Das nicht. Aber ich glaube, dass diese Verherrlichung und diese Vereinseitigung und diese Nibelungentreue hier nicht zielführend und auch nicht sachdienlich und auch nicht der Sache gerecht werden ist. Selenskyj übrigens hat sich dieser Tage auch gestritten mit dem bulgarischen Präsidenten Rumen, jetzt muss ich ihn richtig zitieren, mit Rumen Radev, und zwar zum Thema Waffen an die Ukraine. Und da hat der bulgarische Präsident gesagt, wir wollen keine Waffen liefern an die Ukraine, weil wir nicht an eine militärische Lösung dieses Konflikts glauben. Er spricht auch von einem Konflikt, und das hat den Zorn von Selenskyj entfacht. Und Selenskyj hat dann gegenüber dem bulgarischen Präsidenten formuliert, dass die Russen einen Vernichtungskrieg gegen die ukrainische Bevölkerung führen. Und nach allen meinen Informationen, die ich habe, stimmt das nicht. Und wenn das nicht stimmt und diese Aussagen von Selenskyj falsch sind, was sie meines Erachtens sind, dann sind das natürlich hoch unverantwortliche Versuche, hier eine moralische Raserei zu erzeugen. Und eben auch die Theorie, die falsche Theorie, dass da eine Art Völkermord, ein Genozid in der Ukraine stattfindet. Und das sagt Selenskyj, um letztlich die NATO immer tiefer in diesen Krieg hineinzuziehen. Und das finde ich unverantwortlich. Das ist das, was ich ihn eigentlich am meisten vorwerfe. Das hat er ja auch gemacht mit diesen Raketen, die irrtümlich in Polen gelandet sind, wo man sehr schnell gemerkt hat, die sind nicht aus russischen Beständen gekommen, sondern aus ukrainischen. Aber Selenskyj hat das damals im letzten Jahr unverdrossen, unbeirrbar durch die Wirklichkeit einfach weiter behauptet. Sehr, sehr gefährlich, was der hier macht. Umfrage in Großbritannien. 50% der ukrainischen Kriegsflüchtlinge wollen bleiben. Sie sehen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Deutschland aufgepasst, das kommt auch auf Irland zu dann und auch Österreich. Mark Rutte, 13 Jahre an der Macht in den Niederlanden, jetzt gescheitert. Seine Regierung musste aus dem Amt, musste die Geschäfte niederlegen. Er hat es nicht geschafft, der rechtsliberale, der bürgerlich-liberale Grenzgänger und Slalomläufer da in der niederländischen Politik. Grund war ein Gesetz, das er vorgeschlagen hat, nämlich eine Verschärfung des Familiennachzugs im Bereich des Migrationswesens. Das ist abgeschossen worden von seinen Koalitionspartnern. Und jetzt hat die größte Partei, die am stärksten wurde bei den letzten Wahlen, die BBB, diese Bürger- und Bauernpartei, die als populistisch verschrien wird in den Mainstream-Medien, die ist da sehr stark und es kann frühestens im nächsten November zu Neuwahlen kommen. Warum ist das interessant? Erstens, weil natürlich das Migrationsthema in Holland, in den Niederlanden, wie in vielen anderen Ländern, auch in der Schweiz, ganz massiv die politische Debatte prägt. Und dieses Migrationsthema, da haben die Leute eben das berechtigte Unbehagen, dass das einfach ins Elend führt. Das kann nicht funktionieren, das kann nicht aufgehen. Und diese BBB-Partei, die ist sehr interessant. Die ist ja groß geworden, nicht zuletzt deshalb, aufgrund der Klimapolitik, weil man den niederländischen Bauern, großer landwirtschaftlicher Exporteur, ich glaube einer der größten weltweit, die Bauern, man wollte ihnen die Anwendung bestimmter Düngemittel verbieten, aufgrund des Klimaschutzes, mit der Folge, dass die ihre Existenz verloren hätten, und dagegen sind sie auf die Barrikaden gestiegen. Und das zweite Thema ist die Zuwanderung. Die Niederländer haben zwar strenge Zuwanderungsgesetze, aber eben nicht zu streng genug. Sie sind da sozusagen nach wie vor zu stark behelligt von diesen entsprechenden Entwicklungen. Weitere Themen, die undeutschen AfD-Höhenflug, nicht ARD-Höhenflug, da hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Debatte eingemischt, in ungewöhnlicher Form. Jeder AfD-Wähler muss laut Steinmeier Verantwortung übernehmen, wenn er mit der AfD eine Partei stärke. Es brauche Problemlöser und keine Angstmacher, macht der Bundespräsident jenen Angst, den er Angstmacherei vorwirft. Andererseits dürften kritische Fragen auch nicht immer als Populismus abgetan werden. Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt über die hohen Umfragewerte der AfD gezeigt und zugleich von reinen Protestwahlen gewarnt. Jeder Wähler, jede Wählerin übernimmt Verantwortung für das, was sie tut, sagte Steinmeier am Sonntag im Sommerinterview des ZDF. Das gilt ja auch, wenn man eine Partei stärkt, die zur Verrohung der Auseinandersetzung beiträgt. Ja, Sie kennen meine Sicht hier. Für mich ist die AfD, wenn ich das Programm anschaue, auch die führenden Experten, inklusive Björn Höcke, der ja unglaublich verketzert wird. Man soll da kritisieren, das ist ja alles im Rahmen des Demokratischen, aber Sie müssen in der Demokratie, müssen Sie eine Partei widerlegen oder Sie müssen sie verbieten. Und die AfD, wie Sie die verbieten wollen aufgrund des Parteiprogramms, das erschließt sich mir nicht. Das wäre ein absoluter Willkürakt. Der deutsche Staat liebäugelt zwar damit, man versucht sie anzuschwärzen, man versucht sie in die Ecke zu treiben, aber das leuchtet ja den Leuten nicht ein, deshalb wählen sie die AfD. Sie wählen die AfD nicht wegen bestimmter extremistischer Aussagen, die es ja geben mag, sie wählen sie trotzdem, weil die AfD für sie offensichtlich eine echte Alternative repräsentiert, und zwar eine Alternative, die sich für mehr direkte Demokratie ausspricht, für mehr Deutschland, weniger Staat. Sie möchte auch dass die Sozialleistungen da nicht einfach an die ganze Welt verteilt werden, sondern primär der Solidargemeinschaft der bereits in Deutschland Lebenden zugutekommt. Ach, das ist für mich jetzt nicht eine radikal rechte Forderung, ganz im Gegenteil. Und sie ist natürlich gegen diese blinde Kriegspolitik gegen Russland. Sie ist da mehr für eine zurückhaltende, neutralitätsorientierte Politik am Vorbild der Schweiz, und da ist sie die einzige Partei, die das in dieser Art formuliert. Für mich eine lupenreine demokratische Partei, die man bitte schön mit demokratischen Mitteln angreifen soll, kritisieren soll, die man widerlegen soll mit besseren Vorschlägen. Aber dieser Verbotsfimmel und dieser Diffamierungsfimmel ist im Grunde Ausdruck der Verzweiflung der deutschen Establishment-Parteien. Sehr interessant, was Oscar Lafontaine, der Grand Old Man der Linken, in der Weltwoche geschrieben hat, in der aktuellen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg fragt er sich, wo sind eigentlich seine einstigen Mitdemonstranten gegen den NATO-Doppelbeschluss, gegen die Hochrüstung in Europa geblieben? Was ist aus denen geworden? Und er fühle sich da einer AfD näher, punkto Friedenspolitik, als seinen einstigen grünen und linken Gesinnungsgenossen. Und das sind doch bemerkenswerte Aussagen, die im deutschen Mainstream natürlich sofort weggewischt werden, vom hohen Ross herab. Aber ich meine, man muss sich damit ernsthaft auseinandersetzen. Nehmen Sie jetzt das Beispiel mit den Streubomben. Das ist ja entschieden worden von Joe Biden. Die Amerikaner, die da heuchlerisch das Verbot der Streubomben unterstützen weltweit, haben sich ja über 100 Länder in der UNO dagegen ausgesprochen. Ist völkerrechtswidrig, diese Streubomben einzusetzen, ein Kriegsverbrechen. Die Amerikaner befördern das heuchlerisch, aber selber haben sie sich natürlich nicht daran gehalten. Sie haben diese Streubomben, und weil ihnen jetzt natürlich die regulären Granaten ausgehen, liefern sie den Ukrainern Streubomben. Die Russen setzen auch Streubomben ein, die Amerikaner setzen das auch ein, die Schweiz hat früher Streubomben selber produziert. Das ist eine fürchterliche Waffe, die auch die Zivilbevölkerung schädigen kann, wie Landminen. Die explodieren nämlich nicht alle, diese Streubomben, sie bleiben liegen und können dann Kinder und Menschen, die später mit ihnen in Berührung kommen, auf fürchterliche Weise töten oder zerfetzen, invalid machen. Also eine schreckliche Waffe, die da eingesetzt wird. Und da frage ich mich, wo ist jetzt der Aufschrei all dieser Moralisierer, all dieser einst Friedensbewegten, der Grünen, der Linken, auch ein Paul Ronsheimer zum Beispiel, der sich immer die Moral anschminkt da als Kriegsberichterstatter, der sich ja der jetzt sehr zurück zurückhaltend geäußert hat, auf Twitter auch gesagt, ja, er müsse sich dann noch ein Urteil bilden. Ja, wenn man schon den Moralisten raushängt, und das ist ja genau das Gefährliche an diesem Moralismus, ja, dann darf man es nicht so selektiv tun. Und da muss man natürlich auch die ukrainische Seite kritisieren, wenn sie hier mit solchen Waffen angreift. Und man versucht im Gegenteil jetzt das Ganze moralisch zu relativieren. Also inkonsequent, ich bin gegen die Verwendung solcher Waffen. Ich glaube nicht, wie der bulgarische Präsident, an eine militärische Lösung dieses Konflikts. Wir haben in der Neuen Weltwoche eine sehr interessante, brillante Analyse von John Mearsheimer. Vor uns liegt die Dunkelheit. Er zeichnet sehr rational und, wie ich meine, realpolitisch die Perspektiven auf, die wir in diesem Krieg erwarten können. Nicht mit einem Absolutheitsanspruch des Rechthabenwollens, aber sehr, sehr nahe an der Wirklichkeit, wie mir scheint, überzeugen sie sich selbst in der aktuellen Weltwoche, die Titelgeschichte. Schwere Ausschreitungen am Eritreer-Festival in Gießen, 28 verletzte Polizisten, Massenschlägereien, innereritreische politische Konflikte kommen hier nach Deutschland. Sie werden importiert, 100 Menschen zeitweise in Polizeigewahrsam. Es waren gewaltsame Ausschreitungen zwischen Gegnern und Befürwortern des eritreischen Regimes. Ja, man holt so natürlich den Bürgerkrieg dieser Länder ins Land. In der Schweiz haben wir Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden, etwa in der Bundesstadt Bern. Und da fühlt man sich erinnert an das berühmte Diktum des großen Journalisten Peter Scholl-Latour, den ich das Privileg noch hatte, selber kennenlernen zu dürfen. Peter Scholl-Latour hat gesagt, wer Kalkutta zu sich holt, rettet nicht Kalkutta, sondern wird selber Kalkutta. Kalkutta hier jetzt eben im weitesten Sinn für andere Zivilisationen stehend und ihre internen Konflikte. Und das sind die Symptome einer irregeleiteten, falschen Migrationspolitik, Politik, die aber heute immer noch vom hohen Ross herab da von ihren Urhebern verteidigt wird. Laut Spiegel kritisiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann von Baden-Württemberg die eigene Partei, die Grünen. Sie führten einen Kulturkampf gegen das Auto. Er selber zeigte sich auf einem Bild von 2014 mit seinem neuen Dienstwagen, einem grünen Mercedes der Luxusklasse. Höchste Zeit, dass der Chef des Autolandes Baden-Württemberg etwas sagt zur Abwrackung der deutschen Autoindustrie. Dann, was haben wir hier? Ja, die Schweizer Neutralität wird auch in deutschen Medien diskutiert. Interessant, über die Sprengung, über die Streubomben haben wir gesprochen. Ja, das ist noch interessant. Francesca Gino, eine Harvard-Professorin für Unehrlichkeit, beziehungsweise eine Harvard-Professorin, die sich mit Ehrlichkeit beschäftigt hat, $100,000 pro Vortrag kassierte, ein Superstar, auch eine Vorzeigefrau des akademischen Milieus. Diese Francesca Gino ist nun mit Schimpf und Schande entlassen worden, weil sie die Forschungsergebnisse manipuliert hat, so lange, bis sie ihre Ehrlichkeitsstudien bestätigt haben. Also die Ehrlichkeitsapostelin ist der Unehrlichkeit überführt worden. Und das zeigt uns wieder einmal, dass man aufpassen muss bei diesen Gutmenschen. Dort, wo die Moral am schrillsten und am strahlendsten glänzt, dort ist meistens der größte Dreck verborgen. Der NATO-Gipfel in Vilnius findet statt nächste Woche. Und Präsident Zelensky, also wirklich gebieterisch und wieder fordernd, ja, er komme dann nicht, außer wenn faktisch diese NATO-Mitgliedschaft den Ukrainern da auf dem Silbertablett angetragen wird. Ungarn und andere Staaten sind da dagegen, zu Recht, denn die Ukraine ist ein kriegführender Staat, und wenn die Ukraine jetzt in die NATO aufgenommen würde, wie das der frühere norwegische Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen hier fordert, heute Berater der ukrainischen Regierung, er sagt, man müsse da subito die Ukraine aufnehmen, ja, dann haben sie die NATO bereits im Krieg, dann haben sie Beistandsverpflichtungen, fürchterlich. CSU-Politiker Andreas Scheuer soll für AfD-Antrag gestimmt haben, Denunziationsjournalismus in der Welt. Man versucht hier die AfD-Unterstützer auszusondern, um sie an den Pranger zu stellen. Und ganz interessant hier, strapazierende Referendariate. Hinter diesem Zungenbrecher verbirgt sich ein Missstand in der Schule. Es sind nicht die Schüler, es ist diese absolute Willkür, die einen zermürbt. Deutschland findet nicht die Lehrer, die es braucht, Deutschland, das Land der Lehrer, Lempels, der Oberlehrer, findet keine Lehrer mehr. Warum? wie in der Schweiz, weil die Bürokratisierung und dieser 68er-Geist in der Pädagogik, dieses patientenhafte Menschenbild, das gleichzeitig den Lehrer entmündigt, ihm die Verantwortung wegnimmt, immer mehr Pädagogen in die Schulklassen hineinschiebt, die Klassen zersplittert, das macht den Lehrerberuf kaputt und deshalb finden sie keine Leute mehr. Gleichzeitig haben sie diese fürchterliche Bürokratisierung. Dann EVP-Chef Manfred Weber, die AfD ist Gegner und Feind. Wer so etwas sagt, hat sich für mich vom Boden der Demokratie entfernt. Manfred Weber, immer wieder auffallend mit solchen nassforschen Provokationen auch gegenüber der Schweiz, ein hochmütiger Politiker. Die Ukraine bestätigt, beziehungsweise Kiew bestätigt, die Ukraine hat den Anschlag auf die Krimbrücke verübt. Sie erinnern sich damals, diese Krimbrücke, die Halbinsel da mit dem weiteren Festland verbindet, ist angegriffen worden. Zunächst haben die Ukrainer das abgestritten, jetzt haben sie es zugegeben. Und gemäß Umfragen liegt die FPÖ in Österreich erstmals bei 32%. Die SPÖ mit dem neuen Obmann, mit dem neuen Chef, da Babler, lediglich auf Platz 3. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Geben Sie dem Hass keine Chance. Umarmen Sie, öffnen Sie sich für die Liebe. Die Liebe ist das Leben, die Liebe ist die Grundlage von allem. Auch das steht bei Leo Tolstoi wie so vieles andere. Und das Wahre ist das Ganze. Und seien wir schön bescheiden. Unser Verstand kann nie das Ganze überblicken, aber wir tun immer so, als könnten wir das Ganze überblicken. Und das ist die Quelle vieler Irrtümer. Machen Sie es gut und morgen wieder unabhängig, kritisch, gut gelaunt geht's weiter.